Herzlich willkommen zum neuen Podcast Festainable, mit Friederike und mir. Und heute haben wir einen tollen Gast, und zwar die Luna von St. Ferment aus Freiburg. Hallo Luna.
Hallo, grüßt euch.
Luna, was macht St. Ferment? Ich habe so ein bisschen was schon natürlich darüber gehört und gelesen. Es hat was mit Kombucha zu tun, aber wer steckt dahinter und was macht ihr genau?
Ja, genau. Wir sind eine Kombucha-Brauerei. Wir stellen feinen Kombucha her. Der ein oder andere kennt es schon von zu Hause, von der Oma, von vielleicht der Mutter. Viele haben das zu Hause schon mal angesetzt. Und wir machen es einfach im etwas größeren Stil. Genau, wer dahinter steckt, das sind der Sebastian Ebbing und ich. Und wir haben uns so circa vor, also wir haben uns über einen ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt und dass wir dann uns entschieden haben, das zusammen zu machen, hat so vor anderthalb Jahren stattgefunden. Dann haben wir geplant und jetzt seit Mai sind wir auf dem Markt mit unserem Kombucha.
Das war jetzt natürlich so eine Zeit, die jetzt nicht so ganz optimal vielleicht war, aber kannst du das vielleicht nochmal sagen? Also war das für euch ein Hindernis jetzt irgendwie durch Corona irgendwie, dass ihr dann irgendwie erst später loslegen konntet, oder hat das ganz normal funktioniert, weil ihr schon vorher so viel vorgeplant habt und ja praktisch auch unter euch wart, als ihr sozusagen den Kombucha gebraut habt, das ist richtig, ne? Gebraut habt?
Ja.
War das für euch ein Problem dann mit Corona oder ging das trotzdem?
Also es ging. Klar, es gab so an der einen oder anderen Stelle war es etwas doof. Zum Beispiel waren wir in einem Förderprogramm Anfang letzten Jahres dabei, wo wir auch so Business Modeling gemacht haben. Und das fiel direkt auf den Anfang, kompletter Lockdown. Und dann ging das alles nur noch online und es war echt schade. Allerdings haben wir auch die Zeit sehr gut nutzen können für die ganze Planung. Also wir haben tatsächlich bis eigentlich Ende 2020 viel geplant, auch Produktion geplant und. Von daher, ich kann es nicht so richtig sagen, dass es uns jetzt dass es für uns sehr, sehr schwierig war mit Corona. Was unser Glück war, dass es sich dann jetzt ab Mai auch echt entspannt hat und wir dann eigentlich auch mit unserem Produkt erst auf den Markt gekommen sind. Also Verkauf und so weiter war jetzt vorher von unserer Seite nicht möglich, weil wir sehr viel vorplanen mussten.
Du hast es ja schon gesagt, also größere Mengen oder im größeren Stil braut ihr. Was heißt im größeren Stil und wie, also füllt ihr dann praktisch den Kombucha ab in Flaschen, die ihr dann verkauft, oder wie macht ihr das genau?
Genau, also großer Stil oder im größeren Stil ist jetzt übertrieben. Das war im Verhältnis zu dem, was man zu Hause so macht. Wir arbeiten jetzt aktuell mit 600 Liter Fässern. Beziehungsweise pro Batch immer 600 Liter werden abgefüllt. Und das machen wir alles selber hier wirklich von Anfang an bis Ende, machen wir das bei uns in unserer kleinen Brauerei, was sehr, sehr viel Arbeit ist. Genau, auch das Abfüllen, da haben wir gerade noch eine Abfüllanlage, das ist eine Station. Das heißt, jede Flasche geht wirklich einzeln in die Abfüllanlage und dann verwenden wir Glasflaschen. Wir haben zwei Größen, einmal 033 Bierflasche, Longneck heißt sie. Das ist so die ganz klassische Bierflasche, die wir nehmen. Aus dem Grund, weil der Kunde die überall zurückgeben kann. Also das war auch so eine Entscheidung, die wir einfach treffen mussten. Und dann haben wir noch eine 075 Flasche. Mit eigenem Pfandsystem, die man dann allerdings auch nur bei uns zurückgeben kann. Ja.
Wie seid ihr denn darauf gekommen, Kombucha zu brauen? Also ich kenne das auch nur aus meiner eigenen Küche mit mäßigem Erfolg. Mhm. Was hat euch dazu bewogen, das jetzt zu machen und daraus auch ein Geschäft zu entwickeln?
Ja, also tatsächlich, ich kannte Kombucha bis Ende 2019 noch nicht wirklich. Also ich hatte mal was davon gehört. Und der Basti kam mit der Idee. Der war, ich glaube, 2017 war das in Kalifornien und hat das an jeder Ecke bekommen und dem hat es super gut geschmeckt. Eben, er hat da auch erfahren, dass es ein tolles oder beziehungsweise das hat er sogar auch mal über die Mutter einer Freundin schon vorher kennengelernt, die das begleitend zur Krebstherapie vom Arzt verschrieben bekommen hatte und war aber so in Vergessenheit geraten. Und als er dann in Kalifornien war, hat er halt gemerkt, da ist schon ein richtiger Markt da. Und als er dann, hat 15 Jahre lang auch in Berlin gewohnt. Und als er dann in Berlin war, wollte er einfach auch mal Kombucha trinken und hat gemerkt, also für einen Kombucha muss er durch die halbe Stadt reisen, um dort eine Flasche zu bekommen. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Er hat mir davon erzählt, war dann auch bei dem ersten europäischen Kombucha Summit in Berlin und war dann total begeistert, hat mir davon erzählt. Und wir kommen beide so aus der digitalen Branche, waren ja etwas, ja, wir wollten einfach was anderes machen, handwerklich, einfach ja ein Produkt auch in der Hand haben. Und dann ist es zu der Idee geworden, dass wir halt einfach auch unseren Lebensunterhalt damit bestreiten wollen und unser Leben auch damit so verbringen möchten, mit so einer Arbeit, mit Brauen und ja, einem guten Produkt, mit was Sinnvollem.
Klingt wirklich sehr, sehr spannend, aber die Frage ist natürlich dann auch so ein bisschen für mich auch, habt ihr da noch andere Sachen sozusagen geplant oder das weiß ich jetzt nicht oder wie ist das, was gibt es da für Möglichkeiten bei Kombucha, also so geschmacklich, also ich kenne es ja auch nur aus der eigenen Küche, aber gibt's da verschiedene Sorten beispielsweise bei euch, die ihr dann anbietet oder
ja. Was, ja? Also wir haben jetzt mit dem Original angefangen, das war uns wichtig, dass wir sozusagen eine Basiskultur haben, die wirklich allen gut schmeckt. Und natürlich mit Kombucha sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also du kannst sowohl aromatisieren, ob du jetzt Früchte dazu gibst, Kräuter. Du kannst auch tatsächlich Kombucha mit anderen Tees ansetzen. Also da ist wahnsinnig viel Spielraum und Experimentierfreude auch gefragt, um dann halt Sorten zu machen. Für uns ist es jetzt so, dass wir eben mit dem Original als nächstes noch ein Ingwer, Zitrone abfüllen werden, weil das einfach eine sehr, sehr beliebte Sorte ist und das für uns gerade jetzt am Anfang einfach sicherer ist. Und dann wollen wir aber noch in kleineren Mengen dann auch viel mehr experimentieren und gucken, dass man mal mehr in die gesundheitliche Richtung geht, dann vielleicht mal mehr in so eine etwas extravagantere Richtung. Also ja, da gibt es auf jeden Fall viele, viele Pläne. Aber jetzt für den Anfang haben wir jetzt erstmal unser Original und unseren Ingwer-Zitrone, die beide super lecker geworden sind.
Ja. Du hast gesagt, ihr kommt beide eher aus der digitalen Branche, wolltet jetzt mal mit der Hand was machen. Mhm. Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, weil wie gesagt, ich hatte in meiner Küche, hatte ich schön Kombucha mal angesetzt und das ging eine Weile ganz gut und dann ist der mir jedes Mal verschimmelt und ich weiß bis heute nicht, wieso. Wie habt ihr euch das denn alles beigebracht? Und ich denke mal, dass wenn man sowas verkauft, Lebensmittel auch einige Standards erfüllen muss. Wie lief das denn ab?
Also der Basti hat sich wirklich in die Thematik super gut reingelesen. Also er ist sozusagen bei uns für die Produktion zuständig. Ich unterstütze ihn klar, was Abfüllung und so weiter angeht oder besprechen auch die ganzen Sachen. Und er hat sich da wirklich über die Jahre richtig intensiv mit auseinandergesetzt. Ich habe auch schon Erfahrung in einem anderen Getränke-Startup gehabt. Da ging es um frisch gepresste Säfte. Und da habe ich eben auch schon mitbekommen, was bedeutet es, eine Bio-Zertifizierung zu haben? Was bedeutet es, wenn der Wirtschaftskontrolldienst vorbeikommt und so weiter? Ist aber alles auch irgendwie machbar. Also man muss sich einfach mit den Sachen auseinandersetzen. Man muss halt gewissenhaft arbeiten. Das ist klar, dass man einfach da bestimmte Regeln einhalten muss. Und wenn man das aber macht und kann, dann ja, steht dem, es ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Aber klar, es benötigt auf jeden Fall auch ein bisschen, sich damit auseinanderzusetzen.
Was war denn bis jetzt eure größte Herausforderung von der Idee bis jetzt? Ihr habt jetzt das abgefüllte Produkt in einigen Läden stehen. Was war so da das Schwierigste?
Also ich würde sagen, ja, also es gibt zum Beispiel die Finanzierung, das war schon auch eine große Herausforderung. Ja, wir sind kein Hightech-Unternehmen, wir haben nicht eine wirkliche Innovation vorzuweisen. Das ist schon auch ein etwas schwieriger Weg, weil, ja, wir kommen jetzt beide eben nicht so vom Fach. Wir haben jetzt keinen Banker an der Seite gehabt, der uns sagt, schreibt den Businessplan so und so, dann kriegt ihr alles, was ihr braucht. Sondern wir haben uns das wirklich hart erarbeitet und da waren so, sage ich mal, die größten Schwierigkeiten. Und was auch noch eine große Schwierigkeit ist, ist, dass wir noch recht klein sind und deswegen auch gerade bei der Beschaffung von, sei es Flaschen, sei es Etiketten, alles Mögliche, da sind wir einfach noch viel, da bekommen wir auf unsere Mengen, die Preise sind einfach da noch viel höher.
Du hast jetzt dann die Herausforderung genannt. Wie seid ihr denn damit umgegangen und wo habt ihr dann zum Beispiel eure Finanzierung denn herbekommen? Mhm.
Also wir haben teilweise selber Geld reingesteckt von uns, was wir beide noch zurückgelegt hatten. Und dann haben wir uns jetzt über ein Privatdarlehen finanziert, was wir bekommen haben. Und für die Anschlussfinanzierung ist dann geplant, dass wir dann nochmal auf die Bank zugehen und da nochmal nach einer, ja, nach einer Anschlussfinanzierung dann fragen. Genau, wenn wir uns dann ein bisschen vergrößern möchten.
Genau, Stichwort Vergrößerung ist dann wieder mein Stichwort. Ihr seid jetzt in Freiburg, also ja. Ist der Plan, dass ihr dann praktisch auch in Freiburg erstmal langsam wachst und bekannter werdet und dann beispielsweise jetzt in der Region oder in der Regio, wie es ja hier heißt, praktisch seid und verkauft, dann vielleicht Südbaden und dann noch vielleicht woanders. Oder sagt ihr gleich, auch Berlin ist beispielsweise relevant oder Hamburg oder Frankfurt oder so. Gibt es da schon Pläne von euch, dass ihr sagt, ihr würdet auch gerne woanders euren Kombucha verkaufen?
Also unser Plan ist tatsächlich erstmal hier in der Region zu starten, also weil das so unser Heimatmarkt ist. Wir haben hier die Kontakte, auch alles, was Transport und so weiter angeht, ist halt hier um einiges einfacher. Wir wollen, klar, wir wollen jetzt, wir müssen beide davon leben. Wir können nicht im Mini-Mini-Bereich bleiben und keine Einnahmen haben. Aber ja, das soll schon auch sich eher entwickeln. Und der Plan ist jetzt nicht, nach Berlin zu gehen und dort unseren Kombucha zu verkaufen. Das nicht, sondern wirklich hier im Süden zu bleiben. Und gucken, dass wir hier erstmal die Möglichkeiten ausschöpfen. Und natürlich, wenn jetzt jemand aus Berlin unseren Kombucha kaufen möchte, dann versenden wir den auch. Das ist schon unser Plan, auch einen Online-Shop zu machen, wo dann hier regional ausgeliefert wird und dann ab einer bestimmten Menge auch versendet werden kann. Aber unser Fokus liegt schon hier auf Freiburg und Umgebung und gucken, was halt so hier alles möglich ist.
Ich sehe so eine gewisse Parallele tatsächlich, Friederike, du vielleicht auch. Und zwar hatten wir ja mal praktisch Bolle Schlotzer und die Caroline praktisch jetzt hier und ihren Geschäftspartner. Und da ging es nämlich auch dann tatsächlich darum, dass wir da fragten, ob sie auch Eis in Berlin verkaufen. Da sagten sie damals, das Eis dann tatsächlich so nicht, dass sie es verschicken, weil es natürlich noch ein bisschen schwieriger ist mit Eis jetzt als mit einem Getränk. Aber sie meinten, okay, das Rezept könnten sie ja zum Beispiel verraten, dass andere sozusagen in Lizenz das Rezept verwenden und in Berlin Berlin oder Brandenburg oder wo auch immer dann auch herstellen. Genau, Sie hatten gesagt, Potsdam war, glaube ich, nämlich recht konkret damals schon. Sowas wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Oder geht sowas mit dem Rezept oder ist das...
Also Rezept ist jetzt nicht, sag ich mal, die größte Schwierigkeit. Die größere Schwierigkeit ist eher, so eine Produktion aufzubauen und die Investitionen. Aber grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, dann zu sagen, man unterstützt andere Kombucha-Hersteller oder jemand, der auch eine Kombucha-Brauerei aufmachen möchte, dass man da auch die unterstützt und sagt, stellt doch lieber euren Kombucha her und da ist ja genug Platz, denke ich, für alle da. Ja.
Ihr habt ja Bio-Kombucha und regionalen, was ist das, Rübenzucker? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit denn bei euch?
Ja, also ich glaube, wir versuchen überall da, wo wir irgendwie dran drehen können, natürlich zu gucken, dass wir dass wir sinnvoll agieren. Eben Bio-Rübenzucker, dass wir da jetzt nicht Rohrzucker aus Südamerika holen, sondern dass wir gucken, dass wir hier aus Süddeutschland den Zucker holen. Das ist auf jeden Fall wichtig, da wo es geht. Und was, glaube ich, für uns auch eine große Rolle spielt, ist, wo wollen wir uns hin entwickeln? Also wir wollen schon auch... sei es auch bei der Beschaffung von Tee. Es ist einfach super schwierig. Wir kriegen jetzt unseren Tee nur aus Asien, aktuell aus Japan zum Beispiel. Es gibt hier in Europa noch keinen Tee, aber da gibt es auf jeden Fall auch Projekte. Also gerade auch, wenn es um Biozertifizierung geht, das ist halt super schwierig. Auf den Azoren zum Beispiel gibt es einen Tee, der ist aber nicht biozertifiziert. Dann kann man wiederum nicht in die Bioläden hier. Für uns wäre es toll, entweder eine Anbaufläche irgendwann hier in Europa zu bekommen, wo dann Bio-Tee hergestellt wird, oder zum Beispiel auch, dass dann, es gibt auch Möglichkeiten, den mit Segelschiffen nach Deutschland zu bringen. Solche Ideen sind natürlich da. Aber es ist, ja, also da gucken wir auf jeden Fall auch, was jetzt die Sorten angeht. Werden wir auf jeden Fall gucken, was gibt die Region her und die gibt sehr viel her, ganz viel Tolles. Und da werden wir natürlich auch immer gucken, dass wir da zuerst dran gehen. Und vielleicht dann auch, vielleicht auch in die Länder reisen, wenn es hier in Europa keinen Teeanbau gibt, auf längere Sicht gesehen, dass man dann nach Indien fliegt oder nach China oder Japan fliegt und dann guckt, ob man da irgendwie gute Kooperativen bekommt, mit denen man dann direkt arbeiten kann. Also gerade wenn es dann auch um größere Mengen gibt. Also da gibt es auf jeden Fall viele, viele Ideen und Wünsche und in die Richtung wollen wir uns auf jeden Fall immer weiterentwickeln.
Ja, für mich ist wirklich eine Frage, gibt es schon Segeltee, also Segelkaffee gibt es ja schon, gibt es auch schon Segeltee, der jetzt eingesegelt wird, aber das haben wir ja wirklich einiges über den Tee auch schon gelernt oder auch darüber gesprochen. Welchen Tee nutzt ihr denn? Nutzt ihr Schwarztee und Grüntee oder beides oder wie funktioniert das denn?
Genau, wir nutzen beides, Grün- und Schwarztee, weil das am besten ist für unsere Kultur, also das ist ja Nahrung für die Kombucha-Kultur und aktuell haben wir ein Verhältnis von 2/3 Grüntee und 1/3 Schwarztee, genau.
Okay, also das ist dann tatsächlich beides und du hast es schon angedeutet, also diese sozusagen diese Geschmacksrichtungen, die noch dazukommen können. Also ich muss jetzt blöd fragen, aber wird das sozusagen, also nach diesem Prozess, nach diesem Reifeprozess, dann wird dann das sozusagen dann erst gemixt oder ist das schon vorher so, dass dann schon vorher was beigegeben wird und dass das sozusagen zusammenreift? Also reifen die Früchte zusammen mit dem Tee oder später erst?
Es gibt beide Möglichkeiten tatsächlich. Also das ist, man kann zum Beispiel, sagen wir mal, will einen Mate-Kombucha machen, dann brüht man ganz normalen Mate-Tee auf und macht dann die Kombucha-Kultur dazu und lässt es dann fermentieren. Das kann man machen. Was man auch machen kann, ist, man nimmt einen fertigen Kombucha, original, und gibt dann Aromen dazu, sowas wie Zimt, also Zimtstangen rein, und dann entsteht einfach so ein Zimtaroma noch da drin. Es ist beides möglich. Für die Kultur ist nur, muss man immer gucken, wenn man jetzt regelmäßig Mate-Tee machen würde, kann man die Kultur nicht weiterverwenden, weil die stirbt irgendwann aus nach ein paar Durchgängen sozusagen, weil eben die braucht diese Nahrung von dem Schwarz- oder dem Grüntee und dem Zucker. Genau. Ja.
Das ist immer eine komische Frage. Friederike wird schon wieder mit dem Kopf schütteln. Aber also ihr habt ja diese Abfüllanlage. Also kann ich mir das so vorstellen, ihr könntet theoretisch auch andere Sachen abfüllen. Oder ihr könnt, ist es so ausgelegt, dass ihr jetzt praktisch dann euren Kombucha sozusagen ja braut und so weiter. Aber so durch diese Abfüllanlage wäre es auch theoretisch möglich, andere Sachen herzustellen.
Ja, schon. Okay. Genau, das ist auch was wir gerne machen würden, weil unsere Maschinen hier noch nicht ausgelastet sind. Also wir könnten tatsächlich auch ein White Labeling machen. Wir können auch Kombuchas für Events herstellen. Ungefähr 50 Liter, glaube ich, wären möglich zu machen. So individuell oder natürlich dann halt in größeren Mengen eben diese 600 Liter, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und da könnten wir können theoretisch auch hier Sprudel machen. Also wir können hier Wasser karbonisieren und abfüllen. Ist möglich, ja.
Dann war die Frage doch gar nicht so schlecht, eben auch so. Ja. Dann geht es in die richtige Richtung, weil ich glaube, dann also wäre es auch für Unternehmen ganz interessant. Also wenn die es wissen und wüssten, und jetzt wissen sie es vielleicht durch den Podcast, dass sie sich hier rumspricht, dass sie auch sowas machen können. Ja, total spannend eben auch so. Ich glaube, die Frage haben wir lange nicht mehr gestellt, aber die würde ich gerne nochmal stellen, weil Friederike ja schon fragte, also sozusagen, was an eurem Unternehmen nachhaltig ist. Habt ihr einen nachhaltigen Hintergrund? Also hast du und hat der Basti irgendwie einen nachhaltigen Hintergrund, jetzt durch Eltern, Großeltern, Geschwister oder so, dass ihr schon so ein bisschen infiziert seid mit Nachhaltigkeit, oder ist das sozusagen euer eigener Antrieb, den ihr da habt, aus dem ihr heraus handelt?
Oh, weiß ich gar nicht, ob ich das so, so sagen kann, ob wir das so von Eltern oder wie auch immer mitbekommen haben. Also ich kann jetzt von mir sprechen, dass bei uns zu Hause war das schon auch immer Thema irgendwie, nicht so viel Auto fahren oder wenn, dass man das dann halt verbindet oder was weiß ich, wir haben auch zu Hause öfter Zeiten gehabt, wo gar kein Fleisch war, das war irgendwie meinen Eltern wichtig, aber ich glaube so im Großen und Ganzen ist es einfach auch so eine Selbstverständlichkeit, sich da immer weiterzuentwickeln, die wir beide mitbringen, also sowohl, das weiß ich vom Basti, dass es dem super wichtig ist, als auch mir. Also es ist auch einfach wichtig, dass wir da möglichst wenig Schaden anrichten mit unserer Existenz. So. Ja.
Passt sehr gut natürlich zum Bericht des Weltklimarats eben auch und passt auch sehr gut zu Freiburg und im Allgemeinen zu allem eigentlich. Hervorragend. Also es klingt auf jeden Fall sehr gut. Friederike, ich schaue wieder zu dir. Hast du denn noch Fragen? Hast du denn noch etwas? Friederike schüttelt mit dem Kopf, hat keine Fragen mehr. Dann sind wir schon praktisch am Ende. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Luna, also für die praktisch ja, tollen Erkenntnisse, die wir jetzt sozusagen gewonnen haben. Und ich weiß, was ich unbedingt mal probieren muss. Vielleicht sagst du das nochmal. Also ihr seid auf dem Markt, hast du gesagt, aber auf welchem Markt in Freiburg?
Genau, also wir sind jetzt in einigen Gastronomien und auch in ein paar Läden, also Lebensmitteleinzelhandelläden. Gastronomie, für die hier aus Freiburg kommen, genau, sind wir sowas wie Kaffeepau, Kaffeekrokodil, Kaffeehuber, Sonnengereift, Beb und Bene, genau, das sind um ein paar zu nennen, und dann sind wir jetzt auch in ein paar Bioläden, sind wir vertreten, in Herdern, in einem, in der Glaskiste, in der Innenstadt. Und das kann man auch immer bei uns, also wir versuchen es auf Social Media immer, also halt möglichst aktuell zu halten, und auf der Webseite werden wir auch immer angeben, in welchen Läden wir drin sind. Genau.
Ich habe doch noch eine Frage, weil ich bin ja ganz weit weg von Freiburg. Ja. Habt ihr schon einen Plan, wann der Onlinehandel losgehen soll?
Oh, gute Frage. Wir arbeiten an unserem Online-Shop schon seit ein paar Wochen. Ich hoffe, dass wir im nächsten Monat, dass wir dann unseren Online-Shop live schalten können und dann kann man auch bestellen, ja. Und ansonsten bis dahin kann man auch uns immer anschreiben und wir packen ein Paket und schicken es, genau.
Das ist fabelhaft. Sehr gut, dann kriege ich auch wieder Kombucha, der nicht in meiner Küche verschimmelt ist, ja.
Wunderbar. Genau. Danke. Und ja, also was vielleicht auch noch recht wichtig ist zu wissen, also auch wenn du dir, wenn du mal wieder einen Kombucha ansetzen möchtest, kann man auch eine Flasche von uns nehmen. Wir pasteurisieren ja nicht und die sozusagen als Starterkultur nehmen, ein bisschen Tee und Zucker dazu machen und dann entsteht dann neuer frischer Kombucha.
Das ist klasse. Also falls ihr dann auch ins Tee-Business einsteigt, dann würde ich direkt das komplette Starterpaket schon mal mich vormerken lassen. Danke dir.
Ja, vielen Dank euch.
Ja, super. Vielen Dank an euch. Also tolles Gespräch und ich hoffe, wir haben draußen doch einige erreicht aus Freiburg und Umgebung, die das gehört haben und hören. Und ja, vielen Dank. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank euch. Mhm.